Kommen wir zu den Grußworten. Als ich vor über einem Jahr die Bundesministerin für Bildung und Forschung einlud, da hatte ich mir schon ein bisschen Hoffnung ausgerechnet, dass sie zusagen würde, denn sie ist ja Mathematikerin und ihre Forschungstätigkeit damals, die lag nicht so weit weg von den Überlegungen von Karl Weierstrass himself. Also es ging da auch um Regularität von gewissen Gleichungen, Differentialgleichungen, und das wissen wir ja, und das werden wir heute Nachmittag noch viel genauer hören, das war eines der wichtigen Gebiete, auf dem Weierstrass arbeitete. Und ich wurde reich belohnt. Es kam nicht nur schnell eine Antwort, es kam auch eine positive Antwort. Darüber freue ich mich jetzt ganz besonders. Wir sind sehr froh, dass wir die Bundesministerin, Frau Professor Johanna Wanka, hier haben, und sie wird ein Grußwort an uns richten.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Krötschel, den ja alle, glaube ich, hier im Raum kennen, aber noch nicht als Akademiepräsident, da ist er noch sehr, sehr neu. Sehr geehrte Beauftragte, Herr König und Herr Mielke, sehr geehrte Frau Koch-Unterseher, ich freue mich, dass die Vizepräsidenten, Herr Wagner und Herr French, da sind und begrüße alle, die heute hier in diesem Raum sind. Herr König hat es gerade gesagt, dass ich natürlich eingeladen wurde als Bundesministerin mit der Nebenüberlegung, dass es mich vielleicht auch besonders interessiert, weil es um Mathematik und um einen bedeutenden Mathematiker geht. Das stimmt auch. Aber ich denke, trotzdem hat Diderot recht, wenn er schreibt, ich zitiere, soweit Mathematiker bekannt sind, die hohe Verwaltungsfunktionen begleiteten, liegt die Sache so, dass sie während der Dauer dieser Tätigkeiten ihre Forschung praktisch aufgegeben haben. Aus demselben Grunde ist es selten, dass ein Mathematiker in einer politischen Partei aktiv mitarbeiten kann, ohne dabei seine Probleme zu vernachlässigen. Also das stimmt auf jeden Fall. Trotzdem interessiert es mich sehr, was heute hier geschieht. Und man muss auch sagen, wenn es um Mathematik und Politik geht, dass wir gerade in den neuen Bundesländern oder in der Bundesrepublik insgesamt in den letzten Jahren eine nicht unbeträchtliche Zahl von Mathematikern oder theoretischen Physikern, ist ja oft sehr nah haben, die in die Politik gegangen sind, und das ist auch nicht schädlich, finde ich, wenn es dann auch um Belange der Forschung und der Wissenschaft geht. Und Herr Dück hat ein Band geschrieben mit Interviews über all die, die jetzt sozusagen in der Politik sind, und das fand ich schon sehr interessant, auch die Frage, was nimmt man dann mit von dem, was man mal gelernt hat, vielleicht ist man mal logischer als andere oder Ähnliches. Ich freue mich über diese Veranstaltung heute wirklich, denn Weierstrass gehört zu den Größten, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wirklich die Mathematik geprägt haben und entschieden beeinflusst haben. Und ich finde es sehr, sehr verdienstvoll, nicht nur eine solche Feier auszurichten, sondern eben verbunden mit den Forschungsarbeiten, mit dem, was dann auch in diesem gedruckten Band zu finden ist. Und Weierstrass hatte den 100. Jahrestag 1915, und damals konnte es keine Feier geben. Das war zur Zeit des Ersten Weltkrieges und es gab keine Feier, und man hat diese 100-Jahres-Feier dann nachgeholt 1925 und als eine Festwoche oder als eine Feierwoche, als eine Weierstrasswoche in Münster. Und wenn man sich mal anschaut, wer damals vorgetragen hat, in dieser ganzen Woche, wo über Weierstrass reflektiert und Weierstrass gewürdigt wurde, und das war Hilbert, das war Perron, das war Knopp, das war Weil, das war Courant, Mittag Löffler konnte nicht kommen, weil er krank war, war eigentlich der Festredner. Also das zeigt auch die große Wertschätzung innerhalb der bedeutendsten Mathematiker, die dieses letzte Jahrhundert hatte, für die Person von Weierstrass. Und ich finde, es ist verdienstvoll, dass es diese Veranstaltung heute gibt. Und wenn Herr Krötschel vorhin sagte, dass so wenig Mathematiker bekannt sind, Minkowski und andere nannte, dann glaube ich, wird man das nicht ohne weiteres ändern. Das ist eben doch ein speziellerer Themenbereich und liegt auch nicht so nah an dem, was die Menschen interessiert, wie diejenigen, die in der Gesundheit geforscht haben oder anderes. Trotzdem finde ich, sind wir in der Mathematik auch ein bisschen selber dran schuld. Ich bin der Meinung, oder das, was ich so weiß und kenne, dass wir eigentlich zu wenig in der Mathematik über die Personen, die hinter den Sätzen, die man dann in der Vorlesung hört, erfährt. Und in meiner Studienzeit waren zwei herausragend, wo es sehr oft auch um den historischen Aspekt geht. Das war bei Eberhard Zeidler und das war bei Rolf Klötzler. Und das sind Dinge, die auch immer motiviert haben und die man auch jetzt nach vielen Jahren noch weiß. Und ich finde es schon, ein Stück geschichtsvergessen, wenn man van der Werden in der Grundvorlesung normal in Jahre Algebra und kein Mensch darüber redet, dass er Faschist war. Oder dass Bieberbach als SA-Mann hier in Berlin in der Mathematik solches Unheil angerichtet hat. Und ich finde, solche Dinge gehören auch mit in ein Mathematikstudium oder in einem Reflektieren über die Person. Wenn man den Namen Weierstrass, dem kann man sozusagen im Studium, vor allen Dingen, wenn man Analysis macht, aber auch in den anderen Richtungen, sozusagen über das ganze Studium findet man den Namen Weierstrass, ob nun im Grundstudium oder dann eben in der Funktionentheorie oder bei den partiellen Differentialgleichungen bis hin zur Variationsrechnung. Und die bekannte Weierstrassche Strenge ist ja auch legendär, wobei, das wird sicher heute qualifiziert berichtet, er eine Ausnahme machte bei den natürlichen Zahlen. Also das Peanische Axiomsystem war später. Das war das Einzige, was nicht so streng wie alles andere begründet und substantiiert war. Aber Weierstrass ist auch von großem Interesse, finde ich, aus heutiger Sicht auch, wie er tätig war als Lehrer und als Förderer. Und ich habe die Pressemitteilung für heute gesehen und die fand ich war recht frisch und witzig. Die begann damit, dass man daran erinnert, Weierstrass war ein Studienabbrecher und Spätzünder und hat es doch zu einem der Großen der Mathematik gebracht. Wir wissen, er war nicht direkt ein Studienabbrecher, er war ein Wechsler in das interessantere Gebiet der Mathematik. Aber wenn man sich mal anschaut, wie das mit den Studienabbrechern in der Mathematik heute ist, das ist katastrophal. 2010 haben 55% aller, die ein Studium begonnen hatten, abgebrochen. Und das ist jetzt ein bisschen besser. Jetzt ist es auf 47% gegangen. Und nur damit man das mal einordnen kann, das ist die höchste Studienabbrecherquote, die es über alle Fächer gibt. Und ich denke, das kann man nicht einfach so hinnehmen. Und auch in den anderen Studiengängen, die sehr stark Mathematik benötigen, Maschinenbau, Elektrotechnik, ist es oft der Grund, warum dort die Abbrecherquoten so hoch sind. Und ich denke, das ist etwas, womit sich die mathematischen Fakultäten auch beschäftigen und auseinandersetzen müssen. Und natürlich kennt man eine Antwort, Schule, und das ist zu schlecht, was an Vorbildung ist. Und in der Lehrerbildung muss man Dinge verändern. Und es sind ja auch verdienstvolle Aktivitäten, gerade zum Beispiel, was die Lehrerbildung anbetrifft, von der Telekom-Stiftung gestartet worden. Ich selbst habe es auch versucht, bin total gescheitert, in Niedersachsen die Dekane der Fakultäten, die für Mathelehramt ausbilden, aber hatte keinen Erfolg bei dem Bemühen, dass man vielleicht mal substanziell darüber nachdenkt, was sollte anders sein, weil es geht nicht nur darum, dass man es sozusagen auf die Schule fokussiert, sondern es geht auch ganz stark um die Didaktik, die wir selber, also die Professoren, dann in, ich ja nicht mehr, aber die dann in einem Studium angewandt werden. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo eine ernsthafte Auseinandersetzung notwendig ist, weil es, glaube ich, nicht zu erklären ist. Und es ist auch nicht mit den schulischen Leistungen einfach zu erklären. Ich weiß nicht, wer sich von Ihnen noch an den ersten PISA-Schock erinnert, 2000. Damals war es so, dass wir in Deutschland weit unterhalb des OECD-Schnitts und wer alles in der OECD ist, wissen wir, weit unterhalb des Schnitts waren in der Mathematik und auch beim Lesen. Und wir waren in der Kultusministerkonferenz, wo ja die ganzen Schulminister sind, uns darüber im Klaren, dass man daraufhin etwas ändern muss in der Schule, dass das aber nicht schnell geht, dass das unter Umständen eine Reihe von vielen Jahren dauert und dass es jetzt sehr viel schneller gelungen ist, dort entscheidende Verbesserungen zu erreichen, das ist, glaube ich, schon ein Erfolg, der ist erstaunlich. Und wenn man sich mal anschaut, wie wir im Moment bei der Mathematik bei PISA liegen, dann machen das die Journalisten immer so, die gucken sich die Durchschnittspunkte, die erreicht werden, an, zählen durch und sagen, Deutschland ist auf Platz 10 von allen OECD-Staaten, weil sie nie kapieren, das kann man versuchen zu erklären, es geht nur darum, was ist signifikant unterschiedlich. Und signifikant besser als Deutschland sind nur 5 Länder. Das ist Korea, ist aber wirklich erheblich besser, fast ein Schuljahr Unterschied. Das ist Japan, das ist Estland, das sind die Niederlande und das sind die Schweiz. Und ansonsten kommt dann Deutschland, auf derselben Ebene wie Finnland. Das heißt, in dem Bereich ist viel erreicht worden in den letzten Jahren. Und man sieht an dieser Stelle auch, dass wir auch im Lesen besser geworden sind, aber nicht so viel besser und auch nicht so schnell. Und eine Erklärung ist, dass Mathematik etwas ist, was sehr stark durch das Bildungssystem, also weniger wie beim Lesen, ob man zu Hause im Elternhaus vorgelesen, sondern sehr stark durch das Bildungssystem vermittelt wird und man deswegen auch, wenn man entsprechend sich bemüht, schneller Erfolge erreichen kann. Und das stützt auch eine These, die sagt, dass wenn das Bildungsumfeld fehlt, es eigentlich keine gute Entwicklung für Mathematiker und auch keine Talententwicklung gibt für Mathematiker. Dass es keine mathematischen Talente gibt auf der Welt, die einfach so aus dem Nichts, wenn das Umfeld überhaupt nicht eine mathematisch vernünftige Grundbildung und auch die entsprechende Bildung vermittelt. Und vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass wir alle eigentlich keine bedeutenden Mathematiker aus Entwicklungsländern kennen. Und das ist auch ein Grund, warum wir unterstützen die Entwicklung der afrikanischen Institute für mathematische Wissenschaften. Sie wissen, dass der Kanadier das zuerst in Südafrika ein solches Institut gegründet hat für Südafrika und dass es dort sehr gut funktioniert und dass wir deswegen entschieden haben, oder nicht nur wir entschieden haben, sondern entschieden wurde, dass man diese Idee mathematische Institute in Afrika ausdehnt, in den Subsahara-Bereich, also noch nicht Nordafrika, und wir von deutscher Seite eigene Lehrstühle dort stiften, die dann bereits eingerichtet sind. Jetzt muss ich auf meine Liste gucken, weil ich auch wechsle. In Senegal haben wir es bereits eingerichtet. In Ghana startet der Lehrstuhlinhaber jetzt ab dem Januar. Dann folgen die Lehrstühle Südafrika, Kamerun und Tansania, diese German Research Share, um eben auch ein Bild von deutscher Mathematik in Afrika zu haben und um in diesem Land, wo die Hälfte aller Menschen unter 18 ist, auch dort nicht nur zu fördern, sondern ich glaube auch nicht ganz altruistisch für gute Kontakte zu sorgen und vielleicht auch sehr gute afrikanische Wissenschaftler dadurch zu ermöglichen und zu fördern. Wenn man jetzt sagt, Afrika ist weit weg, dann ist natürlich die Frage, was machen wir in Deutschland? Und ich denke, von Bundesseite fördern und unterstützen oder zum Teil ganz finanzieren wir natürlich eine mathematische Infrastruktur, die nicht schlecht ist. Zwei Max-Planck-Institute, also in Bonn und in Leipzig, das Exzellenzcluster, das Hausdorff-Exzellenzcluster in Bonn, Oberwolfach ist klar, das Matheon in Berlin, aber eben auch natürlich die Einrichtung, an der wir heute sind. Und das Entscheidende aber für die große Mathematikstruktur in Deutschland sind natürlich die Hochschulen, sind die Universitäten. Das ist das große Feld. Und da will ich eine aktuelle Bemerkung machen, über die wir gerade gestern diskutiert haben in der gemeinsamen Wissenschaftsministerkonferenz. Frau Koch-Unterseher war von Berlin dabei. Wir haben in Deutschland, wenn wir die Wissenschaftsentwicklung der letzten 10 Jahre sehen, Riesenfortschritte gemacht. Also kontinuierliche Finanzentwicklung, internationales Standing, die Möglichkeit, hochkarätige Wissenschaftler mit Alexander von Humboldt und anderen Professoren nach Deutschland zu ziehen. Wir haben aber aus meiner Sicht zwei große Probleme. Und das eine ist, weil so viel Geld seit 2005, richtig Milliarden, neu in das System gekommen sind, durch die Exzellenzinitiative, durch den Pakt für Forschung und Innovation, ist die Zahl der befristeten Stellen, das ist das Positive, enorm gewachsen, viele Chancen für junge Leute. Aber wenn man sich das Verhältnis anguckt, der unbefristeten Stellen, der Professuren zu den befristeten, dann sind wir jetzt fast bei 90% Befristung. Und das ist keine Relation, die ermutigt, wo man als junger Wissenschaftler sieht, du hast eine realistische Chance. Und deswegen brauchen wir mehr unbefristete Professuren, also Professorenstellen. Und zum anderen ist es bei uns in Deutschland oft sehr spät, wann die Entscheidung fällt, wann jemand dann wirklich auf eine solche unbefristete Stelle kommt. Und wir haben die großen Konferenzen in den USA, wo wir dann diskutieren mit denen, die nach USA gegangen sind. Da wollen 66% oder noch mehr nach Deutschland zurück. Aber sie nehmen eben lieber eine schlechter dotierte, unbefristete Stelle in den USA, als die Unsicherheit, nach Deutschland zu kommen, Juniorprofessur und dann nicht wissen, was ist. Und deswegen brauchen wir mehr Stellen und es muss schneller, also früher die Entscheidung für den Einzelnen fallen. Natürlich hochkarätig, redlich, wettbewerblich mit hohen Standards und deswegen die Überlegung, Tenure Track, einen Umbau in, also nicht alles, ist ganz klar, es wird weiterhin richtig ordentliche Professuren, die ganz frei ausgeschrieben werden, aber doch mehr Professuren und Tenure Track. Und der Bund will das. Wir haben 1 Milliarde jetzt, 1 Milliarde dafür vorgesehen. Das ist richtig Geld. Und unser Streit, unsere Diskussion mit den Ländern ist, dass man gerne möchte, dass dafür auch Laboringenieure, IT-Techniker, Pressesprecher, das ist nicht das Interesse des Bundes an der Stelle. Und dadurch, dass wir die BAföG-Mittel zu 100% finanzieren, sind in den Ländern ja die Gelder vorhanden. Und ich sage es immer wieder, das ist einmalig, kenne ich überhaupt nicht, seit ich West bin, dass es so etwas gibt, also kein temporäres, wobei temporär auch manchmal 10 Jahre ist, sondern das sind unbefristete Gelder. Das heißt, diese Gelder, BAföG-Mittel, die sind jetzt da, die sind morgen da, die sind 2030 immer noch da und damit kann man Dauerstellen einrichten. Und diese Möglichkeit muss genutzt werden und wir sollten unser Geld, die 1 Milliarde, jetzt einsetzen, um als Anreiz, als Umbau wirklich mehr Stellen zu schaffen, weil das ist dann für den Wissenschaftsstandort Deutschland, für alle Fächer, aber eben auch für die Mathematik, glaube ich, ein großer Vorteil. Und wenn es um Und eine Nebenbemerkung, ich muss ja auch mein Haus loben, wir haben neben diesen Dingen, die wir machen, Oberwolfach etc., auch immer einen Aktionsplan, nicht einen Aktionsplan, sondern ein Programm, das wir direkt vom BMBF Mathematik fördern, Projekte, aber dann anwendungsorientiert, also mit der eventuellen Möglichkeit einer Anwendung etc. Und das haben wir jetzt nochmal diskutiert, gibt es seit vielen Jahren, welche Schwerpunkte setzen wir, haben wir dann mit Mathematikern unterschiedlichster Richtungen diskutiert und einen Aktionsplan Mathematik, den wir Ihnen dann bald vorstellen, so dass man sich auch ein Stück einrichten kann, was kommt in den nächsten Jahren da beim Bund für Geld, zu welchen Schwerpunkten und man dann entsprechend neben den DFG und all diesen Dingen, die natürlich die Hauptquelle sind, das auch nutzen kann. Ich wollte zu Weierstrass etwas sagen noch. Er ist ja, das steht in jeder Biografie, der Entscheidende gewesen für Sofia Kowalewska, ja. Er war ja strikt gegen ein Frauenstudium. Weierstrass war nicht dafür. Und wenn wir jetzt haben, 2015, vor 110 Jahren, war Frauenstudium in Deutschland nicht normal. Gab es an der einen oder anderen Ecke schon, aber noch damals war es nicht normal. Und Weierstrass war zu seiner Zeit strikt gegen ein Studium für Frauen, hat aber eine Ausnahme gemacht, eine wichtige Ausnahme und hat aufgrund der Genialität von Frau Kowalewskaja, die ihn überzeugt hat, sie gefördert. Und als sie hier in Berlin, ist auch Berliner Geschichte, nicht zugelassen wurde zum Studium, was man in Heidelberg schon zu dem Zeitpunkt machte, hat er ihr Privatunterricht gegeben. Und damit ist letztlich derjenige, der Frauenstudium nicht wollte, dafür verantwortlich, positiv verantwortlich für die erste Mathematikprofessorin, also Frau als Mathematikprofessor, die es gab. Und meine Damen und Herren, wie sieht es aus als letzten oder vorletzten Punkt, wie sieht es aus mit Frauen in der Mathematik heute? Das ist nicht so wie in Deutschland. Da ist der Anteil der Professoren im Mathematikbereich, vor allen Dingen der W3, immer noch sehr niedrig. Sie denken wahrscheinlich, alle Männer, die hier sind, das ist normal, aber das ist im internationalen Vergleich in anderen Ländern anders. In Frankreich sind 30% aller Professuren in Mathematik von Frauen besetzt und in Südamerika 50%. Da muss man aber sagen, hat eine Professur auch nicht diesen sozialen Stellenwert, den es in Deutschland hat. Und da ist dann das immer noch ein bisschen anders. Aber bei den Studienanfängerinnen haben wir eine positive Entwicklung. Wir haben fast eine Verdopplung der Studienanfängerinnen seit 1995 in der Mathematik. Und wir haben jetzt immer die ganzen Jahre so ungefähr 50%. Die Hälfte sind Männer, die Hälfte sind Frauen, nicht dann bei der Weiterentwicklung, aber bei den Studierenden. Und wir haben eine Tendenz, dass die Frauen eher ihr Studium erfolgreich absolvieren als die Männer. Also das hat sich jetzt seit 2003, ist der Anteil der weiblichen Absolventen größer geworden. Ich denke aber, dass wir uns auch unter dem Aspekt vor und Studienabbrecher um dieses Thema bei den mathematischen Fakultäten wirklich kümmern müssen und das auch sehr ernst nehmen sollten und nicht mal nur in der Fakultätssitzung so nebenbei und die sind alle schlecht und kennen das nicht, sondern ich glaube, wir brauchen den guten Nachwuchs und deswegen ist es keine verlorene Mühe, darüber auch sich Gedanken zu machen in den Fakultäten. Wenn es als letzte Bemerkung um die Mathematik geht, dann ist die Mathematik im Moment in der komfortablen Situation, dass sie überall gebraucht wird. Also wenn ich jetzt diese Woche rekapituliere, am Montag war ich bei Herrn Seehofer in München und dort wurde das große biomedizinische, also der Neubau eingeweiht mit eben über 100 Millionen Bausumme etc., 60 Forschergruppen und ganz entscheidend dort Informatiker, Mathematiker, ohne die geht es nicht in der Biomedizin oder am Dienstag das Richtfest beim Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg, auch dort ganz klar Kooperation, Teamarbeit und überall, in jeder Gruppe, an jeder Stelle Mathematiker. Und wenn man sich mal anschaut, wie ist es mit der Arbeitslosigkeit bei Mathematikern, das ist fast zu vernachlässigen. Und auch gehaltlich steigen sie besser ein als viele andere Absolventen der Hochschule. Und das sind positive Aspekte, aber vor allen Dingen die Tatsache, dass Mathematik so gebraucht wird. Das ist etwas, woraus wir, sage ich jetzt mal, noch in alter Sozialisation Kapital schlagen müssen. Und an der Stelle sind wir jetzt und ich wünsche mir dort auch ein Stück noch mehr Selbstbewusstsein und das auch deutlich in politischen Diskussionen, wo andere Felder sehr stark und immer präsent sind, zum Ausdruck zu bringen. Und ich wünsche allen, die hier sind, dass sie weiterhin viel Freude haben, ob sie nun in der Mathematik arbeiten oder in anderen Bereichen, und bin nachher bei den Fachvorträgen nicht mehr, aber ich habe ja das Buch zum Nachlesen und wünsche allen einen erhellenden Tag mit vielen Anregungen für ihre ganz konkrete Tätigkeit. Dankeschön. Applaus